Punkt 1 mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen zu Punkt 1, heute aus dem größten Freibad Wiens, dem Gänsehäufel in der Donaustadt. In einer angenehmen Brise mit Blick auf die Liegewiesen, das Wasser und die legendären Kabanen wollen wir heute über die Hitze sprechen, meteorologisch und medizinisch, bevor es morgen wieder heiß wird in Österreich und nächste Woche heißer. Dazu darf ich als Gäste sehr herzlich begrüßen Dr. Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei GS4 Austria, die für Hitzewarnungen zuständig ist. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Schönen guten Tag.
Und Privatdozent Dr. Jan Daniel Niederdöckel, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmediziner an der Medizinischen Universität Wien am AKH Wien und Landesverbandsarzt bei der österreichischen Wasserrettung Wien. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Guten Tag, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Auch unsere Hörerinnen und Hörer möchte ich sehr herzlich einladen, gerne hier vorbeizukommen im Gänsehäufel. Sie finden uns beim Uhrturm. Sie können aber auch wie immer mit uns telefonisch diskutieren unter 0800 22 69 79 oder uns schreiben an punkt1@orf.at. Die Hitze hatte Österreich im Griff wie nie zuvor. Neue Rekordtemperaturen, neue Spitzenwerte an Hitzetagen und Tropennächten, eine beispiellose Hitzewelle und eine erschütternde Bilanz tödlicher Badeunfälle. Diese erste Hitzewelle des Jahres ist vorüber. Die politische Aufarbeitung dauert an. Im Bildungsbereich, da gab es jüngst einen Hitzegipfel, in der Pflege, im Wohnbau. Und die nächste kommt, eine bittere Erkenntnis, Marc Olefs, das war kein Ausreißer, zeigen die Daten.
Das war kein Ausreißer. Wenn wir die historischen Messdaten in Österreich anschauen, dann sehen wir, dass Hitze häufiger, länger andauernd und intensiver wird. Hitzewellen wie die letzte sind im Schnitt um 7 Tage länger geworden als noch in den 60er Jahren. Wenn man die Landeshauptstädte anschaut und die sogenannten Hitzetage, also Tage mit einem Höchstwert über 30 Grad Celsius, haben sich in den Landeshauptstädten in Österreich um den Faktor 2 bis 3 vervielfacht.
Gerade die letzte Hitzewelle hat eine Bilanz der Rekorde nach sich gezogen. Im Juni haben 157 von 277 Wetterstationen der GS4 Austria beim absoluten Temperaturhöchstwert neue Extreme erreicht. Und je nach Region gab es 10 bis 14 Hitzetage in Folge, auch nachts vielfach keine Abkühlung. Jan Niederdöckel, als Mediziner, was bedeutet das für den menschlichen Körper?
Ja, ich glaube, die einfachste Antwort darauf, um es einmal noch möglichst offen zu halten, ist, es bedeutet eine zusätzliche Anstrengung, also eine zusätzliche Aufgabe und eine Aufgabe, die ganz unmittelbar vom Körper bewältigt werden muss, um dann eben die Körpertemperatur normal zu halten. Also zusätzliche Arbeit und auch zusätzlicher Ressourcenverbrauch.
Notfallmedizinisch war mehr los. Die Einsatzorganisationen haben von 15 bis 20% plus gerade während der Hitzewelle laut Statistik gesprochen in den Presseaussendungen. Wie war das im Krankenhaus?
Also es sind diese hitzebelasteten Tage führen eigentlich immer zu einem höheren Aufkommen. Ob das jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren wirklich ein numerischer Unterschied oder statistischer Unterschied war, das weiß ich nicht. Aber es ist jedes Jahr im Sommer mit hohen Temperaturen sind bestimmte Krankheitsbilder eindeutig vermehrt.
Welche?
Also natürlich hitzeassoziierte Probleme. In erster Linie kommen die Patienten dann mit Dehydratation, also mit einem unausgewogenen Flüssigkeitsstatus oder auch mit Elektrolytverschiebungen, die Blutsalze da abweichen durch zu lange Schwitzen oder auch andere Mechanismen. Da, man sagt im Endeffekt ein akutes Nierenversagen, also wenn das Ganze zu weit geht, dann ist die Niere ein Organ, das sehr häufig zeichnet. Aber ich glaube, wir werden das nachher wahrscheinlich noch einmal zum Thema haben.
Einen Risikofaktor haben wir heute hier für uns. Wir sitzen da an einem Tischerl mit einem Sonnenschirm, den Sie festhalten. Vielen Dank dafür. Der Wind ist ja wirklich lebhaft.
Sehr gerne. Ich hoffe, er reißt
Danke
mich nicht
sehr.
Mit.
Und wir haben diesen Schirm extra so aufgestellt, damit niemand einen Sonnenstich bekommt. Sie haben gesagt, das könnte auch sehr schnell gehen. Das heißt, ein Sonnenstich wäre so eine Hitzefolge, die man ganz konkret auch beachten müsste.
Ist ganz bestimmt eine Hitzefolge oder eine Folge des Sommers, um es jetzt nicht unmittelbar auf die Hitze, in dem Fall ist es mehr sind bestimmte Lichtanteile, die dann durch die Schädeldecke, man sagt uncharmanterweise Schädelschwarte, also durch den Haut, Haare und auch den knöchernen Anteil, dann die, das Gehirn erreichen und die Hirnhäute erreichen. Und diese Reizung ist dann eigentlich der Sonnenstich, also die direkte Einstrahlung von bestimmten Lichtanteilen. Deswegen Kappe oder Sonnenschirm ein sehr guter Anfang, um sich dagegen zu schützen.
Wir sind gerüstet für diese Stunde, aber wie ist es mit dem öffentlichen, dem medialen, dem politischen Bewusstsein, Marc Olefs? Haben Sie das Gefühl, da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich etwas verbessert hinsichtlich der Gefahren, die tatsächlich von Hitze ausgehen? Es ist immerhin die tödlichste Naturgefahr in Österreich.
Ja, wir haben tatsächlich, wenn man die Statistik der AGES, das Hitzemortalitätsmonitoring anschaut, in 8 der letzten 9 Jahre mehr hitzebedingte Todesfälle als Verkehrstote in Österreich zu verzeichnen. Und Hitze ist so ein bisschen die unscheinbare Gefahr, weil sie nicht so augenscheinlich ist im Vergleich zu anderen Naturgefahren wie Überschwemmungen oder Stürme. Haben wir schon genug getan oder ist es das öffentliche Bewusstsein schon genug da? Ja, aber immer noch nicht genug. Wir haben immerhin jetzt mittlerweile einen nationalen Hitzeschutzplan. Wir haben Hitzeschutzpläne auf Bundesländerebene. Wir haben eine Hitzeschutzverordnung, die Maßnahmen für Arbeiten im Freien auch festlegt, alles gekoppelt an die Hitzewarnungen der TÜV Austria, das heißt faktenbasiert, wissenschaftlich begleitet, standardisiert und normiert. Wir hatten gestern einen Hitzeschutzgipfel im Bildungsministerium zum Thema Hitze in den Schulen. Was jetzt aber wirklich zentral und wichtig ist, ist all diese Vorhaben auch konsequent auf den Weg und auf den Boden zu bringen und umzusetzen. Denn wie Sie es schon gesagt haben, ist in Österreich oder auch in Europa Hitze jetzt schon die tödlichste Naturgefahr. Und deswegen ist wichtig, wirklich diese Maßnahmen auch umzusetzen.
Stichwort Hitzewarnungen. Auf warnungen.zamk.at kann man in der Registerkarte Hitze sich die aktuelle Situation, aber auch die Situation der kommenden Tage anschauen. Und da liegt Österreich weitestgehend heute im grünen Bereich. Vor 2 Wochen, am 24. Juni, hat die Geosphere Austria eine Hitzewarnung herausgegeben, Stufe 4, die höchste Warnstufe rot, fast in ganz Österreich extreme Hitzebelastung mit Temperaturen um 40 Grad Celsius. Herr Dr. Niederdöcker, gibt es irgendeine Temperatur, wo man sagt, ab dann wird die Hitze gefährlich oder bei dieser Temperatur vielleicht so wie heute, da fühlen sich alle Menschen weitgehend wohl?
Also an einer konkreten Umgebungstemperatur möchte ich es eigentlich, kann man das Thema nicht, kann man es nicht gut festmachen. Also am Schluss ist ja, entstehen alle diese hitzeassoziierten Krankheitsbilder einfach in einer Imbalance aus Hitzeabfuhr und Hitzezufuhr. Das heißt, wann immer dieses Gleichgewicht, dieses innere Gleichgewicht oder auch die Mechanismen, die der Körper zur Verfügung hat, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, gestört werden, wann immer das nicht mehr aufgeht, dann tritt die Gefahr ein. Und das kann bei verhältnismäßig niedrig hohen Temperaturen natürlich auch schon stattfinden und wird immer wahrscheinlicher, je höher die Temperaturen dann tatsächlich ausfallen. Aber auf einen Temperaturwert mich festzulegen, ich glaube, das wäre nicht passend.
Für die Hitzewarnungen muss die Geosphere das tun. Marc Olefs, da gibt es Temperaturschritte von, so wie heute, grüner Bereich, unter bis zu 30 Grad ungefähr. Dann steigt die Temperatur bis Stufe 4, 40 Grad und darüber. Was gibt es da noch für Parameter, die hier schlagend werden, damit es zu einer Hitzewarnung kommt? Ein kurzer Überblick bitte.
Die Geosphere Austria ist eben zuständig für die Wetterwarnungen, macht meteorologische Prognosen mit hochauflösenden Vorhersagemodellen. Und beim Thema Hitzewarnung ist die sogenannte gefühlte Temperatur die entscheidende Richtschnur, mit der alles beginnt. Und zwar ist die gefühlte Temperatur im Vergleich zur gemessenen Lufttemperatur auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit, von der Windgeschwindigkeit. Wir merken es heute hier im Gänselhäufe, deutlich stärkerer Wind als in den letzten Tagen und als auch in den Folgetagen zu erwarten sein wird. Eine gleiche gemessene Lufttemperatur fühlt sich mit mehr Wind deutlich angenehmer an, weil die physiologische Wärmebelastung dann deutlich geringer ist für den Körper. Das heißt, diese gefühlte Temperatur mit Temperatur, Feuchte, Wind und Strahlung ist diese Richtschnur und da haben wir Grenzwerte zwischen 30, 35 und 40 Grad gefühlter Temperatur, die dann eine Richtschnur sind für eine gelbe, orangene oder rote Wetterwarnung. Wir machen aber auswirkungsbasierte Warnungen, das heißt, wir sagen nicht, morgen wird es 30 Grad geben, sondern morgen ist die Hitzebelastung erheblich oder stark und geben auch Handlungsempfehlungen. Daher berücksichtigen wir bei diesen Wetterwarnungen auch das Ausmaß der zur nächtlichen Abkühlung. Das hat auch eine wesentliche Rolle gespielt bei der letzten markanten Hitzewelle. Die Dauer, die voraussichtliche Dauer der Hitzewelle findet Einschlag. Und es macht es einen großen Unterschied, das sieht man auch an den Folgeerscheinungen, ob es sich um die erste Hitzewelle des Jahres handelt oder bereits die zweite oder dritte. Und diese Kriterien gemeinsam, gefühlte Temperatur und noch diese zusätzlichen Parameter sind dann die Grundlage für die Wetterwarnung, die eben in standardisierter Art und Weise österreichweit dann ausgegeben wird.
Die Hitze bringt aber noch ein weiteres Risiko. Bei hohen Temperaturen suchen viele Menschen Abkühlung beim Schwimmen. Österreich ist ein Land der Flüsse und Seen und heuer haben bereits über 1 Million Badegäste die Bäder genutzt. Das heißt, die Hitzewelle Ende Juni hat schon statistisch das Risiko tödlicher Badeunfälle erhöht und das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat bis Montag, 29. Juni, 25 Todesfälle beim Schwimmen gezählt, deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und auch hier im Bereich des Gänsehäufes, direkt hinter mir mit Blick aufs Wasser, wenn ich mich umdrehe, kam es am letzten Juniwochenende zu Badeunfällen. 2 endeten tödlich. Man konnte da oft lesen in den Warnungen, dass man nicht erhitzt ins Wasser gehen soll. Also bloß nicht zu schnell abkühlen, Jan Niederdöckel.
Ja, es ist ja die Formulierung zu schnell ins Wasser legt das eigentlich schon nahe. Nicht? Zu schnell kann ja nicht richtig sein. Aber es ist vor allem diese Kombination aus dem schnellen Abkühlen, aber auch eben der Übertritt in ein vollkommen anderes Medium, das auch andere physikalische und in weiterer Folge physiologische Mechanismen irgendwie in Gang setzt. Also es ist dieser Druck, der dann auf die Gefäße ausgeübt wird, verändert den Blutfluss, verändert den venösen Rückstrom zum Herzen. Also es kommt da ein Reiz dazu. Es ist die thermische Komponente, also dass das kalte Wasser einen Kältereiz für den Körper bedeutet und auch da die arteriellen Gefäße zum Beispiel reagieren. Das sind sehr viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Also schnelles Abkühlen oder zu schnelles Abkühlen prinzipiell schon nicht gut und zu schnelles Abkühlen durch zu schnelles ins Wasser gehen mit einem besonderen Risiko behaftet leider, ja.
Sie sind Notfallmediziner, Landesverbandsarzt bei der Wasserrettung und auch ausgebildeter Rettungsschwimmer. Jetzt befindet sich neben uns eine Gruppe von Kindern. Heute Vormittag war das eine andere Gruppe. Zu Mittag haben sich die ausgetauscht, wenn man das so sagen kann. Aber die Vormittagsbetreuerin sagte zu den Kindern, als sie ankamen, so, wer von euch kann nicht schwimmen und braucht Schwimmflügel? Dann sind sie alle ins Wellenbecken hier drüben gegangen und der Bademeister vom Wellenbecken mit 20 Jahren Berufserfahrung hat mir gesagt, der Kardinalfehler, den die Eltern machen, ist, den Kindern Schwimmflügel anziehen und glauben, damit sind sie auf der sicheren Seite.
Ja, also ich glaube, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Also der entscheidende Faktor, es gibt ja verschiedene, wenn man an das Ertrinken oder an Badeunfälle denkt, gibt es verschiedene Risikogruppen. Wir haben jetzt diese Risikogruppe der Kinder oder der Kinder, die noch nicht schwimmen können. Da ist das Um und Auf eigentlich, dass man wirklich durchgehend und unmittelbar Aufmerksamkeit. Und ich habe, habe ich die Formulierung gefunden, also wirklich in einer Armlänge Entfernung sollte man sich aufhalten. Also das ist gemeint mit unmittelbarer Aufmerksamkeit, wenn man einen Nichtschwimmer betreut oder ein Kind betreut, das nicht schwimmen kann.
So. Wir haben schon zahlreiche Fragen per Mail bekommen. Ich möchte auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, anzurufen. Sie können auch gerne hier bei uns vorbeikommen. Die nächste Hitzewelle kommt. Ziemlich sicher, nächste Woche, Mitte nächster Woche bereits, steigen die Temperaturen auf über 35 Grad. Ja, was sind Ihre Lehren aus der letzten und was bedenken Sie, wenn es um Abkühlung geht? Stichwort Badeunfälle. Der Meteorologe Marc Olefs von Geosphere Austria und der Mediziner Jan Niederdöckel von der MedUni Wien, AKH Wien und Österreichischen Wasserrettung beantworten gerne Ihre Fragen heute im größten Freibad Wiens, dem Strandbad Gänsehäufel beim Uhrturm. Sie können uns anrufen unter 0800 22 69 79 und uns schreiben an punkt1@orf.at und die folgende Hitzewelle, die lässt sich genießen.
We're having a heat wave. A tropical heat wave. The temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started the heat wave
by letting her seat wait. And in such a way that the customers say that she certainly can. Gee, her anatomy made the bakery jump to 93. Yes, sir, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves that thermometer proves that she certainly can.
Wir haben eine Hitzewelle. Kein Wunder, so wie sie tanzen kann, singt Ella Fitzgerald. Da springt das Quecksilber auf 93 Grad Fahrenheit, umgerechnet knapp 34 Grad Celsius. Marc Olefs, eine Hitzewelle ist definiert, mehr oder weniger.
Es gibt verschiedene Definitionen. Die TUS 4 Austria und viele andere Wetterdienste verwenden die sogenannte Definition der Kyseli-Tage, benannt nach Jan Kyseli, einem tschechischen Meteorologen. Die ist definiert dadurch, dass wir mindestens drei aufeinanderfolgende Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 Grad haben müssen, damit sie beginnt. Die kann unterbrochen werden von Tagen zwischen 25 und 30 Grad Höchstwerten, wobei der Mittelwert dieser Maximaltemperaturen immer mindestens bei 30 Grad Celsius liegen muss. So sind Hitzewellen definiert. Das einzig Wichtige ist, dass wir diese Definition anwenden auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart und Zukunft. Und somit können wir beurteilen, inwieweit sich Hitzewellen verändern, statistisch gesehen.
Bis auf den südlichsten Zipfel Österreichs ist der Rest des Landes heute im grünen Bereich. Das ist keine nennenswerte Hitzebelastung zu erwarten. Das merkt man auch hier im Strandbad Gänsehäufel. Es gibt noch reichlich Platz unter den großen Bäumen auf den Liegewiesen. Wir senden heute aus dem größten Freibad Wiens. Sie finden uns beim Uhrturm, falls Sie vorbeikommen möchten. Sie können uns auch schreiben an punkt1@orf.at. Und Klaus Viktor hat das schon getan. Er schreibt: Wiener Linien, Klimaanlagen, die nur um 5 Grad kühlen, ab etwa 37 Grad nutzlos, schreibt er uns. Und Stichwort Bewusstseinsbildung. Vorbelastete Menschen, die bei 37 Grad trainieren, hier fehlt jegliches Bewusstsein über die Gefahren, auch bei Trainer- und Sporteinrichtungen. Das hat mir auch ein Freund erzählt, der Notarzt ist und an dem Hitzewochenende am Notarzteinsatzfahrzeug gefahren ist. Er hat auch Menschen gesehen, die bei den Temperaturen, es waren über 40 Grad reine Temperaturen, Thermometer, mit dem Fahrrad gefahren sind um die Mittagszeit. Unvernünftig, Herr Niederdöckel.
Nicht a priori. Also es ist tatsächlich so, es wirft das Thema auf, auch eine gewisse Hitzeresistenz ist trainierbar.
Und, tatsächlich.
Oder man kann sich daran gewöhnen, je nachdem. Nicht für jeden, aber es ist prinzipiell möglich. Es gibt ja auch Spitzensportler, die bei großer Hitze auch ihre Performance bringen. Es wird natürlich, man begibt sich in einen Risikobereich. Also es ist, wie soll man sagen, es wird vielleicht der Sicherheitspuffer kleiner. Und man muss sehr genau wissen, was man tut. Und man muss über viele Wochen daran gewöhnt sein, sowohl an die Belastung des Ausdauersports an und für sich oder des Sports an und für sich, als auch an die Hitze. Aber es gibt Adaptationsmechanismen definitiv. Ja.
Kann das jeder und jede sich an Hitze gewöhnen? Oder, weil ja, im Bekanntenkreis gibt es Menschen, die sagen, ich vertrage schon Temperaturen von über 25 Grad ganz schlecht.
Also ganz prinzipiell, der Mechanismen oder die Mechanismen, die dahinter liegen, die sind schon allgemein zugänglich. Also die sind schon für jeden prinzipiell trainierbar. Das sind einerseits chemische Mechanismen, da gibt es diese Expression von bestimmten Funktionseiweißen, nennt man Heat-Shock-Proteine, die anscheinend eine gewisse Schutzfunktion haben dürften, eben um große Temperaturen abzufangen. Und da weiß man, dass diese Expression stark zunimmt, wenn man immer wieder Hitzereizen ausgesetzt ist. Das dürfte ein Faktor sein. Das kann der menschliche Körper prinzipiell und dann kann man auch gleich wieder einschränken. Auf der anderen Seite, bestimmte Personengruppen können das schlechter. Also zum Beispiel ist im Sinne eines Alterungsprozesses auch diese Expression von Eiweißen, so wie bei anderen Bereichen, einfach dann reduziert und dieser Anpassungsmechanismus funktioniert schlechter. Und dann vielleicht etwas, was weniger abstrakt ist, einfach die kardiovaskuläre Belastung, also die Belastung für das Herz-Kreislauf-System, ist natürlich eine sehr gut trainierbare für jeden, der nicht prinzipiell schon eine Herzkrankheit aufweist. Also es gibt viele Komponenten, die man trainieren kann und die zu einem besseren Umgang mit großer Hitze führen. Aber ich würde nicht dazu raten, jetzt diese Risiken in Kauf zu nehmen, und schon gar nicht sollte man Training beginnen, wenn gerade solche Ausnahmebedingungen herrschen.
Frau Christa Steiner hat uns noch eine ganz grundlegende Frage geschickt. Sie schreibt, unsere Körpertemperatur ist rund 37 Grad. Warum empfinden wir diesen Wert als Außentemperatur schon extrem unerträglich?
Ja, also ganz prinzipiell geht es ja eben darum, auf diesen 37 Grad zu bleiben. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann sind verschiedene Wärmequellen, die uns betreffen in dieser Energiebilanz, nämlich einerseits wir selber durch unseren Stoffwechsel. Also wir produzieren ja in uns schon Wärme und die muss nach außen. Und von außen tritt dann noch Wärme in unseren Körper über. Also es ist einfach schon ein Bereich, wo dieses Gleichgewicht, das auch eine kontinuierliche Wärmeabgabe aufgrund unseres Stoffwechsels erfordert, schon in einen empfindlichen Grenzbereich gebracht wird. Ja, so dass es ist für uns normal, Wärme abzugeben, eben durch Schwitzen oder auch durch das umgebende Medium, weil wir von Luft umströmt werden, weil wir im Wasser sind, beim Baden etc. Und wenn dieser kontinuierliche Wärmeabfluss nicht mehr so gut funktioniert, was bei gleichen Temperaturen schon eindeutig eingeschränkt ist, dann empfinden wir das schon als unangenehm, als erstes Warnzeichen, dass da vielleicht das nicht gut ist für uns längerfristig.
Heute haben wir kühle Köpfe, aber Hitzewellen wie die jüngste mit Temperaturen von 40 Grad Celsius sind keine statistischen Ausreißer. Sie werden zur Normalität, sagt die Klimaforschung. Und umso wichtiger werden Hitzewarnungen. Dafür ist Geosphere Austria zuständig. Sie erstellt diese Warnungen und verschickt sie dann an Krankenhäuser, Pflege- und Altersheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, die Freiwilligen und Blaulichtorganisationen. Diese Daten sind auch die Grundlage für den nationalen Hitzeschutzplan, den Sie schon erwähnt haben, Marc Olefs, gelb, orange, rot, die Hitzewarnstufen. Dazu gibt es Schwellenwerte von 30, 35 und 40 Grad. Und Sie haben es eingangs erwähnt, der Schlüssel dafür ist die gefühlte Temperatur. Und wenn man nach der Hitzebelastung und der gefühlten Temperatur fragt, dann lernt man den Klimamichel kennen. Oder Klima-Michael, wie er auch heißt. Ein sehr interessanter Typ, wenn ich das so sagen darf. Männlich, 1,75 groß, 75 Kilo schwer, 35 Jahre alt, mit einer Körperoberfläche von 1,9 Quadratmetern. Und das Modell für Hitzewarnungen. Was hat es damit auf sich?
Ja, es geht eben darum, das physiologische Empfinden dieser Hitzebelastung zu quantifizieren. Der Klima-Michel ist ein standardisiertes Energiebilanzmodell, wie Herr Dr. Niederdöckel schon erwähnt hat. Bilanziert es die Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe des Körpers und berücksichtigt dabei eben neben der Lufttemperatur auch die Luftfeuchtigkeit, den Wind und indirekt auch die Strahlung, aber auch thermophysiologische Parameter wie Alter, Gewicht, Körpergröße und beschreibt somit das Temperaturempfinden in diesem Fall eines Durchschnitts Menschen eben mit dem Alter von 35 Jahren und so weiter und einer Bekleidung, die der Jahreszeit entspricht. Hinsichtlich eben Behaglichkeit, Wärmebelastung des Körpers und Kältestress und ist ein Indikator für dieses Hitzewarnsystem. Kurz gesagt, die Temperaturempfindung ist abhängig von Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Wind, Sonnenstrahlung und Bekleidung und diese gefühlte Temperatur ist jene Lufttemperatur einer Standardumgebung, bei der derselbe Wärme- oder Kälteeindruck entstehen würde wie in Realität. Das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, wenn wir uns eine Situation vorstellen, wir sind in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Fenster nicht geöffnet sind, es keine Klimaanlage gibt, also wenig Wind, vielleicht scheint die Sonne noch durchs Fenster rein, direkte Strahlung und eine zunehmende Luftfeuchtigkeit, weil ja die Menschen um uns herum auch transpirieren, dann ist im Vergleich zur gemessenen Lufttemperatur die gefühlte Temperatur dort deutlich höher, bis zu 10 Grad über der gemessenen Lufttemperatur. Wenn wir uns die gegensätzliche Analogie vorstellen, wir gehen über eine Brücke, vielleicht am heutigen etwas windigen Tag, dann würde die gleiche gemessene gefühlte Temperatur unter der gemessenen Lufttemperatur liegen. Im anderen Fall waren es 10 Grad drüber im öffentlichen Verkehrsmittel. Auf der winddurchfluteten Brücke sind es vielleicht 2 Grad weniger, als wir tatsächlich mit dem Thermometer messen. Und das versucht man mit dem Klimamichel sozusagen für einen Standardmensch abzubilden und ist die Basis der standardisierten Hitzewarnungen.
Jemand? Ja, bitte.
Vielleicht darf ich an der Stelle gleich einhaken. Also es ist jetzt diese gefühlte Temperatur, ich meine, vom Begriff klingt das vielleicht sehr, sehr subjektiv, aber es liegt in all dem, liegt auch natürlich eine physikalische und dann physiologische Wahrheit. Also die höhere Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass wir schlechter schwitzen können, also dass wir einen schlechteren, dass unsere Mechanismen mit dieser Wärme umzugehen einfach schlechter funktionieren. Also das, was unser Gefühl uns schon sagt und da deswegen ja eine ganz wichtige Information ist für uns, das ist eben da auch gut abgebildet. Also das ist nicht nur, es fühlt sich schlecht an und man kann ja über dieses schlechte Gefühl hinaus trotzdem alles machen. Also das ist eine ganz wichtige Information, die auch, wenn man es durchdenkt, physikalisch gut untermauert ist oder auch physiologisch gut untermauert ist. Ich glaube, das war mir wichtig, das irgendwie noch zu ergänzen.
Ja, vielen Dank. Also feuchte Hitze ist uns besonders unangenehm.
Das ist etwas, womit wir besonders schlecht umgehen können, ja.
0800 22 69 79. Frau Schweiger hat uns telefonisch erreicht. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, Frau Schweiger. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenig Wahnsinnigen, die bei 34 Grad in der Sonne liegen. Und trotzdem habe ich eiskalte Füße. Ich kann ohne Thermofor nicht einschlafen. Was sagen Sie zu diesem Phänomen?
Vielen Dank, Frau Schweiger. Dankeschön. Ja, es gibt hier auch mehrere Menschen, ich meine, heute ist es nicht so heiß, aber die in der Sonne liegen, in der Sonne sitzen, aber ob sie kalte Füße haben wie Frau Schweiger, ja, eine...
Um ehrlich zu sein, ich kann mir keinen unmittelbaren Zusammenhang jetzt herstellen und keine konkrete Vorstellung dazu. Natürlich ist die allgemeine Hitze im Körper oder auch der Wärmestau im Körper oder die Wärmezufuhr von außen nicht zwangsläufig damit verbunden, dass man auch in allen einzelnen Bereichen des Körpers Wärme empfindet. Das kann ich leider nicht auflösen an dieser Stelle, warum die kalten Füße bleiben, trotz Hitze.
Ja, dünne Menschen frieren auch bei Hitze oder können sich auch bei Hitze oft mehr anziehen als... Zumindest hatten mir das eine Bekannte.
Ja, also das ist
dass sie sehr friert.
Das ist etwas, was sich deutlich leichter für mich erklären lässt, weil Fett abgesehen von einem Energiedepot einfach auch eine thermoregulatorische oder eine Schutzschicht darstellt. Und dementsprechend, wenn diese Schutzschicht nicht da ist, dann verliert man schneller Wärme. Und entweder es geht in Richtung, dass man nicht so leicht überwärmt oder in die Richtung, dass einem schneller kühl wird. Das kommt dann auf die Umweltbedingungen an.
Frau Schwärzler schreibt uns aus Bayern, sehr erschöpft schon, werde ich vielleicht nicht zuhören können, aber warum sprechen alle, was zu tun ist gegen die Hitze und nicht auch zuerst davon, was zu tun ist, damit es gar nicht so heiß wird? Wir haben vor der Sendung kurz gesprochen, Marc Olefs, über Berufe und wie sie so den Zugang zum Leben beeinflussen. Die Notfallmedizin und die Gefahren und die Klimaforschung und ja, diese, ich will nicht sagen Aussichtslosigkeit, aber was die Frau Schwärzler hier aus Bayern auch anspricht, dieses Bewusstsein. Jetzt merken wir plötzlich, kann es sein, dass wir den Sommer der Zukunft in dunklen Räumen verbringen müssen, um nicht bei 40 Grad eine Krankheit zu bekommen infolge der Hitze. Jetzt merken wir das. Was ist das mit dem Bewusstsein?
Naja, was hier angesprochen wird, ist sicherlich, wir reden jetzt sehr viel über Anpassungs- und Schutzmaßnahmen. Gerade gestern wieder im Bildungsbereich, diese Maßnahmen sind wichtig und gut. Aber wenn wir einen kleinen Sprung in die Klimaforschung machen, dann gilt physikalisch eine Sache ganz eindeutig. Und dass wir die weitere Verschärfung von diesen Wetterextremen, das ist ja in der Frage jetzt ein bisschen drin gesteckt, nur dann vermeiden können, wenn wir wirklich global Netto-Null-Emissionen, Treibhausgasemissionen schaffen. Das ist die physikalische Grundvoraussetzung dafür. Und deswegen ist es auch wichtig, in solchen akuten Situationen nicht nur über Schutzmaßnahmen zu reden, sondern auch über Maßnahmen, die das Risiko in der Zukunft in einem beherrschbaren Rahmen halten. Und das geht eben nur mit einem fairen Beitrag zu Klimaschutz eines jeden Landes, auch wenn der einzelne Beitrag noch so gering ist. Alle kleinen und mittelgroßen Länder zusammen haben 40% der globalen Emissionen. Wenn jedes Land darauf verzichten würde, dann bleiben wir auf 40% sitzen. Die Erde erwärmt sich weiter, Hitze wird sich weiterhin verschärfen und sowohl unsere Gesundheit als auch Arbeitsproduktivität weiter negativ beeinflussen.
Frau Schreder schreibt uns, warum wird denn nicht auf Hochtouren daran gearbeitet, die Fassaden zu begrünen, zum Beispiel auch glühende Straßenzüge zu entschärfen, große Bäume zu pflanzen, schreibt sie uns. Ich bin dafür, dass jeder, der eine Klimaanlage einbauen möchte, gleichzeitig mindestens einen Baum pflanzt. Das würde mehr bringen. Da kommt der Hitzeeffekt in den Städten noch einmal dazu. Nimmt darauf eigentlich die Hitzewarnung Rücksicht, wo ich lebe, ob ich vielleicht am Waldrand lebe oder in der Innenstadt? Hier vom Imbiss hat mir der freundliche Herr vorhin erzählt, er wohnt im zweiten Bezirk und hatte dort 47,8 Grad und hat mir zum Beweis, offensichtlich habe ich so unglaubwürdig oder ungläubig geschaut, hat mir zum Beweis ein Handyfoto gezeigt von seinem Temperaturmessgerät.
Die Vorhersagen, die eben die Grundlage, also die meteorologischen Vorhersagen, die Grundlage für die Hitze und andere Warnungen sind, die werden immer hoch aufgelöster. Noch sind wir nicht so weit, dass wir einzelne Straßenschluchten auflösen können jetzt in Städten. Das gibt schon Stadtklimamodelle, die eben diese vorhin angesprochenen Maßnahmen, also Begrünung, Bewässerung, hellere Oberflächen, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ganz detailliert und hoch aufgelöst betrachten. In der täglichen Wettervorhersage sind wir noch nicht auf dieser Skala unterwegs, weil das sehr, sehr rechenintensiv ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch zu wissen, sozusagen, wo vulnerable Gruppen und Personen, also anfälligere Gruppen, ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Vorerkrankungen, konzentrierter sind in Ballungsräumen zum Beispiel, um entsprechend in Zukunft diese auswirkungsorientierten Warnungen, also dieses Frühwarnsystem, was mittlerweile schon relativ gut ist, noch weiter zu verbessern und auch diese Menschen besser berücksichtigen zu können oder insbesondere auch Menschen, die alleinlebend sind, dies gilt eben hier ganz besonders im Auge zu behalten.
Die vulnerablen Gruppen haben Sie auch vorhin schon angesprochen, Jan Niederdöckel. Dazu haben wir auch zwei Fragen per Mail, nämlich noch einmal zum Klima-Michel als Grundlage für Hitzewarnungen. Matthias Krämer schreibt uns, gibt es auch eine Klima-Michaela und gibt es Unterschiede bei den Geschlechtern? Und Herr Wolfgang schreibt uns, na super, die Durchschnittsbevölkerung ist 55 Jahre jung, fit, männlich, sehr repräsentativ. Und er macht dazu so einen traurigen Smiley. Ja, was bringen denn solche Modellrechnungen. Wenn wir bedenken, dass, ich habe es mir bei der Statistik Austria herausgesucht, 325.000 Männer ungefähr dem Michel entsprechen, zumindest rein von der Altersstruktur her, zwischen 35 und 40 Jahre alt sind, über Größe und Gewicht sagt die Statistik nichts.
Ja, ich glaube, ich habe auch darüber nachgedacht, über dieses Modell, ich ja schon quasi vorab damit konfrontiert wurde. Und ich glaube, der entscheidende Fakt ist, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, man braucht Modelle für verschiedene Personengruppen, man braucht ganz viele und dann kann man die vielleicht wieder mitteln oder man spricht wirklich Hitzewarnungen für bestimmte Populationen aus, also für Subgruppen aus. Das wäre die eine Interpretations- oder die eine Herangehensweise. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, man kann sagen, ja, das will das Modell vielleicht so auch gar nicht, sondern es trifft eine Aussage eben für den und dann kann man von dem ausgehend einschätzen. Das bedeutet natürlich für jemanden, der sich in schlechteren Bedingungen befindet, auch, dass die Warnung schon früher ernster zu nehmen ist. Also so könnte man es auch sehen, ja, dass man einfach hier einen Indikator für den hypothetischen, nicht anzutreffenden Mittelwert hat und dann Personen- oder Subgruppenspezifisch natürlich sich adaptiert verhalten muss. Also zu sagen, wenn es gelb ist für den einen, ist es schon rot für den anderen. So könnte man natürlich auch an die Sache herangehen.
Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Klimamichel, Hitzschlag und Ertrinkungstod sind heute unsere Themen live aus dem Gänsehäufel in Wien. Zu Gast sind Jan Daniel Niederdöckel, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin sowie Landesverbandsarzt der Österreichischen Wasserrettung Wien und Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria. Und Sie können uns anrufen unter 0800 22 69 79 und uns schreiben an punkt1@orf.at.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Verlassenen Strand betrauern Muscheln und Krebstiere den Verlust des Sommers und noch mehr als sie, Brigitte Bardot. La Madrague, ihr Fischerhaus am Meer, ihre Zuflucht. Doch wenn die ersten Sommertage kommen und all unsere Sorgen vergessen sind, tja, diese Zeiten sind vorbei. Heute ist es der Sommer, der uns Sorgen macht. Hitze ist in Österreich die tödlichste Naturgefahr. Die erste Hitzewelle haben wir überstanden, bis zu 14 Tage. Weit über 30 Grad, Höchstwerte um die 40 Grad. Punkt 1 kommt heute aus dem Strandbad Gänsehäufel in Wien-Donaustadt, dem größten Freibad Wiens, mit dem AKH-Notfallmediziner und Landesverbandsarzt der Wiener Wasserrettung Jan Daniel Niederdöckel und mit Dr. Marc Olefs, dem Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria. Und wir haben zahlreiche E-Mails bekommen, auch über Hunde, die Gassi gehen bei der Hitze. Die Frage, was man jetzt eigentlich tun kann, Frau und Mann, wenn es so heiß ist in der Stadt. Frau Flöss schreibt uns dazu, dass Frau keine Fahrradtour macht, gibt ja wohl der Hausverstand vor. Aber ganz konkret will es auch Frau Keutzer wissen, die uns telefonisch erreicht hat. Willkommen.
Guten Tag. Ich habe zwei Fragen, und zwar zum Thema Ernährung bei der Hitze. Es gibt ja nach der traditionellen chinesischen Medizin die Annahme, dass manche Lebensmittel kühlend oder dem Körper hitzend wirken. Und genauso findet man das in den Schriften der Hildegard von Bingen, die ja aus Europa kommt, dass sich das sehr wohl auf den Körper und unsere Physiologie auswirkt. Aber kann man das schulmedizinisch eigentlich belegen?
Vielen Dank.
Ich hab kurz gehofft, dass die Frage nicht an mich geht, aber sie ist natürlich an mich gerichtet. Also das ist definitiv nicht mein Spezialgebiet, ob man das jetzt schulmedizinisch belegen kann oder nicht, aber soweit ich als Mediziner über die Welt nachgedacht habe, erscheint mir das schon sehr plausibel, dass einfach unterschiedliche Substanzen, die wir zunehmen und zu uns nehmen, und das ist ja Nahrung schlussendlich auch, es ist alles am Schluss Chemie, dass die unterschiedliche Effekte im Körper haben, und bei manchen Nahrungsmitteln, glaube ich, spürt man das auch, und es spüren auch mehrere Menschen dasselbe. Also es ist von einer Beweislage oder einer Evidenzlage gar nicht so weit entfernt. Das kommt mir schon sehr plausibel vor. Also das, was bestimmt für alle gleich ist, und da möchte ich einfach eine kurze Emphase hinlegen, es ist das Trinken vor allem ein sehr wichtiger Faktor, das ja auch zur Ernährung dazugehört, dass man hier vor allem die adäquaten Trinkmengen aufrechterhält. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das vielleicht an dieser Stelle ansprechen.
Da und, vielleicht noch der Hinweis auf vulnerable Gruppen, Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter verlieren das Durstgefühl bis zu einem gewissen Grad.
Ich versuche den Spagat noch, das eine zu beenden und das andere zu beginnen. Der Faktor, was die Ernährung betrifft, ist vielleicht wieder ein bisschen wie mit der gefühlten Temperatur. Also ich glaube, wenn es sich gut anfühlt in dem Kontext, dann könnte da schon viel Information drin liegen. Ohne dass ich ein Experte bin, würde ich das mal so in den Raum stellen. Und was die vulnerablen Gruppen betrifft, genau, das ist natürlich, wir haben es vorher besprochen, es gibt verschiedene Aspekte, die notwendig sind für den Körper, um mit Wärme oder mit Hitze umzugehen. Und ein entscheidender Faktor ist einfach, dass das Blut zirkuliert und das Wasser an die Körperoberfläche in Form von Schweiß gebracht werden kann. Dafür muss es natürlich auch vorhanden sein. Ich habe eingangs kurz gesagt, es ist eine Aufgabe, die Arbeit erfordert und auch Ressourcen. Und eine dieser Ressourcen ist eben die Flüssigkeit. Wenn jetzt bestimmte Gruppen einfach weniger Flüssigkeit von Haus aus im Körper haben, das ist im Alterungsprozess so, dass unser Flüssigkeitsgehalt abnimmt, dass aber auch die Trinkmengen abnehmen, dass das Durstgefühl abnimmt, dann wird man so vielleicht Teil einer verletzlichen Gruppe, einer vulnerablen Gruppe. Ja. Oder auch Menschen, die aufgrund anderer Krankheiten entwässernde Medikation nehmen müssen und so, dass auch in den meisten Fällen sind da Häufungen in der älteren Bevölkerungsgruppe zu finden.
Herr Preiml macht den Blick aufs ganz große Ganze und er schreibt, ich verfolge mit Spannung die Sendung und möchte Folgendes beitragen. Sehr interessant finde ich, dass die geografischen Verteilungen der hohen Temperaturen und die dazugehörigen Mortalität sich nicht decken. Die höchsten Temperaturen, schreibt er, finden sich vor allem in Südamerika, Südostasien, Teilen Afrikas und Australien. Die mit Abstand am meisten Hitzetoten stammen aber aus Süd- und Osteuropa, schreibt er uns und fragt, woran liegt denn das? Ist die Bevölkerung Europas zu alt und deren Haushalte im Gegenteil zum Rest der Welt nicht klimatisiert genug, schreibt uns Herr Preiml. Marc Olefs, kann man da einen Zusammenhang in irgendeiner Form feststellen?
Die Frage kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Wir wissen eben, dass der Zusammenhang zwischen Tageshöchstwert, Maximaltemperatur und dieser sogenannten hitzebedingten Übersterblichkeit stark nicht linear ist. Das heißt, die Kurve geht dann ab einer gewissen Grenztemperatur ganz schnell nach oben. Und wo dieser Punkt liegt, sozusagen, wo diese starke Steigung ist, die ist unterschiedlich, wo wir uns in der Welt befinden und hängt eben auch mit der Bevölkerungsstruktur dort zusammen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der diesbezüglich eben auch dieser Zusammenhang da zum Schlagen kommt.
Herr Steiner hat dazu auch noch eine Frage per Mail geschickt an punkt1@orf.at. Was ist die Definition eines Hitzetodes? Stellt der Arzt dann als Todesursache Hitze fest oder lässt sich diese aus den Umständen ableiten? Beziehungsweise wie setzt sich die Hitzetodstatistik zusammen? Und wie gehen südeuropäische Staaten damit um? Schließlich ist es bei uns vielerorts nach wie vor deutlich kühler als zum Beispiel in Sizilien. Steigen dort auch die Hitzetoten oder sind diese einfach kulturell anders an die Hitze gewöhnt? Ja, eine spannende und komplizierte Frage. Vielleicht der Mediziner Jan Niederdöckel, bitte, den Teil mit der Todesursache Hitze.
Ja.
So einfach ist es wahrscheinlich nicht.
Ja, ganz richtig. Also es ist eher auch schon in der Frage ein Teil der Antwort, würde ich sagen, enthalten. Also es ist die Es ist die Zusammenschau, nicht? Das ist der Tod, der dann wahrscheinlich in der klassischen Klassifikation oder Kodierung, das hat ja leider auch einen bürokratischen Aspekt, wird dann ein Herz-Kreislauf-Versagen in den meisten Fällen sein oder dokumentiert sein. Und im Zusammenhang mit der Hitzekrankheit, die davor gestanden ist, also vielleicht dem Hitzeschlag oder dieser also diesem Symptomkomplex für den Hitzschlag, braucht man ja die erhöhte Körpertemperatur, dann eben die Rahmenbedingungen, unter denen das von äußerer Hitze passiert sein kann, und auch ein neurologisches Defizit, also eine Einschränkung in der Funktionsweise des zentralen Nervensystems. Und wenn man zuerst das eine hat und dann der Kreislaufstillstand eintritt, dann steht das, würde ich sagen, in einem klaren Zusammenhang.
Und Marc Olefs, was weiß man denn über Strategien der südeuropäischen Staaten beispielsweise und auch dortige Hitzemortalitätsstatistiken? Sterben dort auch mehr Menschen wie in weiten Teilen Mitteleuropas bei großen Hitzewellen?
Ja, was ich vorhin erwähnt habe, ist, denke ich, die relevante Aussage hier, diese Grenztemperatur, wo diese Kurve der Übersterblichkeit stark nach oben geht, die ist unterschiedlich je nach Region. Und auch wenn es im Mittelmeerraum zum Beispiel bereits heißer ist, dann ist eben dort dieser Grenzwert, wo diese Kurve nach oben geht, etwas weiter in höhere Temperaturen verschoben. Aber das heißt, dort haben wir die gleiche Problematik, nur auf einem anderen Temperaturniveau. Was wir sicherlich lernen können von diesen Ländern, weil wir speziell mit extremen Hitzephasen mit über 35 Grad Celsius bei uns noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben, sind bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel in Frankreich, dass vulnerable Menschen mit deren Zustimmung vorab erfasst werden und man somit eigentlich schon sehr genau weiß, wo diese Gruppen leben und die entsprechend dann bei erhöhten Hitzewarnstufen auch kontaktieren kann, beziehungsweise bei sehr hoher Warnung dann auch laufend in Kontakt bleiben kann, um zu wissen, wie es diesen Menschen geht. Ich denke, das ist ein durchaus umsetzbarer Schritt, den man auch bei uns machen könnte, neben der Tatsache, dass wir das dann auch integrieren in die Hitzewarnungen. Ja.
Frau Ursula schreibt uns, bei uns in Traun wurde im Vorjahr das neu erbaute Altersheim eröffnet. Leider wurde aus Kostengründen auf eine Klimaanlage verzichtet. So geht man mancherorts mit den sogenannten vulnerablen und älteren Bewohnern um, schreibt sie uns. Man hört das aus verschiedenen Einrichtungen, Spitälern, dass dort auf den Einbau einer Klimaanlage aus Kostengründen verzichtet wurde. Frau Ursula schreibt es aus dem Altersheim. Sie haben gerade gesagt, wir haben noch nicht so viel Erfahrung. Wir sollten dringend mal ins Lernen und ins Tun kommen. Sehen Sie das bei der Politik? Gestern der Bildungsgipfel, Hitzeresistenz in Schulen, Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen. Marc Olefs, haben Sie hier das Gefühl, die Warnungen, die es ja schon lange gibt, die Messreihen zeigen deutlich, Hitzetage nehmen zu, sie werden heißer, Hitzewellen werden häufiger, dauern länger. Die Warnungen werden ernst genug genommen mittlerweile?
Also ich denke, wir haben sicherlich schon sehr gute Ansätze, Stichwort eben Hitzeschutzpläne und die weiteren Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, aber es wird immer wichtiger werden, eben wie bereits erwähnt, die vulnerablen Gruppen noch stärker in den Fokus zu rücken, die auswirkungsbasierten Warnungen noch besser zu machen, aber auch konkrete Maßnahmen umzusetzen. Zum Beispiel haben wir in Österreich nach wie vor keine flächendeckenden substanziellen Förderung für außenliegenden Sonnenschutz. Die allererste Maßnahme, die ich im Wohnbereich tun kann, ist eben für außenliegende Beschattung und intelligente und kluges Lüftungsverhalten zu sorgen. Und da gibt es zum Beispiel in Wien eine gute Förderung, aber in manchen anderen Regionen in Österreich eben nicht. Das wäre eine klar umzusetzende Maßnahme. Dann haben wir nach wie vor noch fossile Subventionen. Das heißt, wir graben uns sprichwörtlich nach wie vor noch das eigene Grab. Das würde auch zu Sparmaßnahmen beitragen, eben diese abzuschaffen und eben dieses Lernen dann von Ländern, wo es eben jetzt schon heißer ist, Stichwort auch Lage der Arbeitszeiten um die Mittagszeit. Also da gäbe es noch viel eben, was umzusetzen ist, sowohl auf Einzelebene, individueller Ebene als auch seitens der Politik.
Ja, das schreiben uns auch Hörerinnen und Hörer. Ich finde, bei den vielen Mails, die wir bekommen, wofür ich mich jetzt schon herzlich bedanken möchte, das zugehörige Mail gerade nicht, aber dass es höchste Zeit wäre, auch beim Verkehr anzusetzen, bei den Autos. Wir haben auch noch eine Anruferin, die ich gerne noch in unsere Sendung nehmen möchte. Ein paar Minuten haben wir noch, Frau Gusenleitner. Ich darf Sie willkommen heißen. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Gusenleitner.
Ich hätte nur eine Frage, was kann man selber dazu beitragen, dass man die Hitze besser aushält? Nehmen zum Beispiel eine Klimaanlage, weil die Schlafräume in der Mansarde sind und haben einfach festgestellt, dass dann die Hitze eigentlich nur schwerer auszuhalten ist.
Vielen Dank, ja.
Genau, das ist also ganz prinzipiell natürlich die Antwort. Alles, was eben unsere eigenen Mechanismen fördert, ist gut und wir werden besser mit der Hitze umgehen können. Und diese Mechanismen sind, würde ich sagen, ganz, ganz grob in zwei Gruppen zu teilen. Das ist einerseits eben die Verhaltensebene, wie wir unsere unmittelbaren Bedingungen vielleicht, also natürlich die Großbedingung, wie viel Hitze halt draußen stattfindet, das kann man nicht beeinflussen. Aber wie viel Hitze man sich aussetzt, so wie Sie jetzt sagen, eine Klimaanlage installiert, solche Dinge, das sind auf der Verhaltensebene natürlich Mechanismen, die uns einmal aus der Gefahr bringen oder die uns helfen, mit der Hitze umzugehen. Und dann gibt es diese physiologische Komponente, diese für uns von außen vielleicht passiv verlaufende Selbststeuerung und Thermoregulation. Und ich habe es vorher auch schon kurz erwähnt, diesen Faktor, dass man bis zu einem gewissen Grad eben auch den Umgang mit Hitze oder die Hitzetoleranz trainieren kann. Und wie das eigentlich immer ist beim Training, man muss sich einer bestimmten Belastung aussetzen, damit man sich daran gewöhnt. Und das ist wieder eine feine Frage der Dosis. Also wenn man sich an Hitze gewöhnen möchte, dann ist es durchaus sinnvoll, wahrscheinlich sich auch mit der Hitze zu konfrontieren. Das heißt, nicht 18 Stunden rauszulegen in die pralle Sonne, aber vielleicht in kleinen Dosen und vielleicht gerade dann, wenn man nicht Höchstleistungen vollbringt, sich dieser Hitze schon auch auszusetzen, damit der Körper das weiterhin kann oder noch besser kann.
Frau Susanne schreibt uns dazu, sie ist hängen geblieben bei der Aussage von Ihnen, Herr Dr. Niederdöckel, zum Thema zu schnelles Abkühlen. Was Sie da erzählt haben, sie ist nämlich eine begeisterte Anhängerin des Eisbadens und der Überzeugung, dass es keinen zu schnell gibt, solange man die richtige Atemtechnik anwendet. Deswegen meine Frage mitten in der Hitze, ob Zeit besteht zum Eisbaden, ob das möglich ist. Wenn ich Sie um eine kurze Antwort bitten darf, weil ich möchte noch ein Mail vorlesen.
Ja, also richtig gemacht und in dem Wissen, wie man es richtig macht, sind halt auch extreme Dinge möglich, wäre die kürzeste Antwort.
Vor allem, wenn man es gewöhnt ist, vielleicht noch als Einschränkung. Herr Hochwallner hat uns nämlich noch geschrieben und das ist ein Thema, das ich heute gerne auch ansprechen wollte, weil Sie ja ausgebildeter Rettungsschwimmer sind und Landesverbandsarzt bei der österreichischen Wasserrettung und wir hier im Gänsehäufel sind, wo am Hitzewochenende es zwei tödliche Badeunfälle gab. Herr Hochwallner schreibt uns, ich habe selbst einmal an einem strahlenden Sommertag am Attersee geholfen, einen Ertrinkenden zu retten. Der Mann hat tatsächlich überlebt. Da zufällig ein Arzt anwesend war, hat sich für mich die Überlegung aufgelöst, muss und soll ich mit Beatmung und Herzmassage beginnen? Also der Arzt hat es gemacht, aber er hat eine Frage an die Profis von der Rettung, schreibt uns Herr Hochwallner. Lässt sich das plötzliche Umschalten von Halligalli, lustig und entspannt, auf todernst in Erste-Hilfe-Kursen gezielt trainieren? Und wie lernt man, dass man sich selbst angesprochen fühlt, auch wenn hunderte andere um einen herum sind? Wir sehen hier auf dem Stück des Strandes hier im Gänsehäufel, wo ein Mann zu Tode gekommen ist am letzten Juniwochenende. Wie lernt man das? Wie wird man tätig?
Ich weiß nicht, ob da Lernen, ja, man lernt es. Es ist, glaube ich, in erster Linie eine Entscheidungssache, also es zu akzeptieren, dass man jetzt derjenige ist, der hilft, beziehungsweise zu entscheiden, dass man jetzt derjenige ist, der hilft, bis vielleicht jemand, der noch mehr Kompetenz ausstrahlt oder auch mit Insignien von Kompetenz, ich sage jetzt mal ein treffendes Rettungsmittel oder so irgendetwas ausgestattet ist, einem vielleicht dann die Arbeit abnimmt. Aber einfach zu sagen, ich bin der richtige Mensch, zu helfen bis auf Weiteres und im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das ist eine Entscheidung, die kann man nur für sich treffen, ganz prinzipiell. Und dann in dem kurzen Moment des Zögerns einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal, ich mache mal so weit ich komme. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und trainieren kann man es natürlich in Erste-Hilfe-Kursen etc. Manchmal vielleicht ist man ein bisschen gehemmter in so sozialen Phänomenen oder auch in diesen Gruppen-Szenarien-Trainings, dass man sich da vielleicht wirklich darauf einlässt und sagt, ja, ich stelle mir jetzt vor, da liegt jemand, ich bin gerade aus dem Alltag gerissen und jetzt steige ich da voll ein. Ich bin derjenige, der hilft. Das kann man schon trainieren, ja.
Und das Mindeste, was ich machen kann, ist die Wasserrettung anrufen. Also 130 oder die Rettung.
Genau, die Rettung zu rufen ist natürlich das, was man auf jeden Fall oder fast immer machen kann. Und das ist mit Abstand das Wichtigste.
Die nächste Hitzewelle kommt morgen schon, wird es heiß. Ein Großteil des Landes ist auf Warnstufe gelb gestellt. Es wird kein Ausreißer sein. Marc Olafs, wir werden uns dran gewöhnen müssen. Ganz kurz vor Schluss der Sendung erreicht uns der Hitzedom nächste Woche, den wir gerade in Südeuropa sehen.
Ja, voraussichtlich kündigt sich die nächste Hitzewelle jetzt von Samstag, 11. Juli bis circa Montag, 20. Juli an, mit Höchstwerten zwischen 30 und 35 Grad Celsius.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören und Mitreden aus dem Gänsehäufel.
Mit Ö1 zu den Salzburger Festspielen. Der Festspielsender vergibt heute Karten für einen Abend der Reihe Ouverture Spirituelle. Unter dem Motto Les Adieux gestaltet die Geigerin Patricia Kopaczynskaja zusammen mit der Kamerata Salzburg und anderen eine szenische Performance. Mit Teilen aus Beethoven-Symphonien, Werken von Schumann, Schostakowitsch und Luigi Nono. Ein Abschied von der heilen Welt am 19. Juli im Haus für Mozart. Machen Sie mit, rufen Sie an unter der Telefonnummer 01 501 70 31 70.